Über das achte Gebot soll die heutige Predigt gehen. Wir haben es vielleicht zum Teil schon gelesen im Newsletter. Du wirst nicht stehlen, du sollst nicht stehlen. Es sind ja Freiheiten, habe ich immer wieder betont bei den Predigten zu den zehn Geboten. Es sind Freiheiten, die uns eigentlich deutlich machen sollen, dass wir in der Welt Gottes, in der Gegenwart Gottes hier einfach diese Not nicht mehr haben, diese Gebote sind dann Freiheiten. Du wirst nicht stehlen heute. Ich habe eine einschneidende Erfahrung gemacht, kurz nachdem wir 2001 von Bruck nach Wien übersiedelt sind. Ich nicht allein, sondern mein Sohn und eigentlich unsere ganze Familie. Dass nämlich am helllichten Tag bei uns eingebrochen wurde, im dritten Stock, vierten Stock, damals in einem Altbau im 16. Bezirk. Was noch brisanter war, dass wir gemeinsam, mein Sohn und ich, den Einbrecher in der Wohnung überrascht haben. Das heißt also, wir sind vormittags um 11 die Stiege raufgegangen und sind dann vor der Tür gestanden und ich habe mich gewundert, warum die Tür nicht zu ist und angelehnt ist, hatte schon Sorge, dass ich vergessen habe zuzusperren und plötzlich kommt ein Mann und schießt aus der Wohnung heraus, schubst mich auf die Seite und rennt die Stiege runter. Und ich bin dann hinter ihm her und habe geschrien und habe auch gedacht, vielleicht sind die Handwerker, die unten im Haus ihre Firma hatten, bereit, ihn aufzuhalten und rennen ihm bis auf die Straße nach. Und er ist schneller als ich und weg. Und dann fällt mir ein, was ist da, wenn da eigentlich noch ein Zweiter drin ist? Und der Bub, mein Sohn, steht da oben vor der Tür. Und ich bin also so genauso schnell wieder zurück und die Stiege wieder rauf. Und glücklicherweise war nicht jemand Zweiter da und der Gregor ist noch dort gestanden und hat auf mich gewartet. Im Wohnzimmer dann war unsere Videokamera schon bereitgelegt, ein nicht besonders neues Stück. Im Schlafzimmer der Schmuck von Reginas Großmutter, ein paar Granaten und alle möglichen Ringe. Im Büro die Sparbücher und an einer Stelle liegt eine offene Tasche mit Werkzeug, mit Einbruchsinstrumenten, Nachschlüssel und so weiter. Wir haben ihn wirklich komplett überrascht. Er hat sogar sein Werkzeug zurückgelassen und die Kriminalpolizei hat dann alles untersucht und hat eine Menge Fingerabdrücke gefunden und dann war anderthalb Jahre nichts. Und nach anderthalb Jahren plötzlich ein Anruf von der Polizei in der Berggasse, dass ich kommen soll und Fotos anschauen soll. Was aber war eine riesige Unsicherheit. Plötzlich sich immer wieder das vor Augen zu führen, da ist jemand in der Wohnung drin gewesen und die Wohnung ist gar kein geschützter Ort mehr. Da war jemand ungebeten bereits an unseren Sachen dran. Mein Eigentum wird nicht mehr respektiert und wir haben dann einen Balken angeschafft, um diese Tür sicherer zu machen und haben auch nicht gewusst, ob das dann beim nächsten Mal überhaupt ausreichen wird. Da wollte uns jemand umfassend bestehlen und es wäre beinahe noch mehr passiert, hätte ja auch mit Gewalt enden können, mein Sohn und ich da oben stehend. Am Ende wurde die Geschichte aufgedeckt, ich musste dann nochmal zwei Jahre später, glaube ich, es hat wirklich sehr lang gedauert, musste ich als Zeuge vor Gericht. Und da sind dann insgesamt 20 Personen auf der Anklagebank gesessen, Männer und Frauen, alle mehrfach vorbestraft. Und einer der Anführer war dieser Einbrecher in unserer Wohnung und der bekam dann 4,5 Jahre unbedingt. Auf dem Land soll es angeblich, so sagt man, sicherer sein. Da braucht man an vielen Stellen keine großen Vorkehrungen gegen Einbruch und Diebstahl treffen. Da ist die soziale Kontrolle, die Achtsamkeit gegenüber dem, was bei den Nachbarn passiert, noch in Ordnung. Das kann man jetzt vielleicht aus eigener Erfahrung beurteilen oder nicht. Aber es ist tatsächlich so, in der Stadt geht es so anonym zu, dass sich die Leute dann doch auch manchmal Überwachungskameras wünschen, wo vielleicht keine sein dürfen, weil die Nachbarn ja gar nicht wirklich mitkriegen, was passiert. Also tagsüber im vierten Stock, wenn die Leute aus dem Haus sind, das war damals in der Zeit ganz üblich, dass man da probiert hat einzubrechen. Auf dem Land geht das Leben von mir und meiner Familie den Nachbarn sehr wohl auch etwas an, vor allen Dingen, wenn man zugezogen ist und dann schauen die Leute schon, was da so alles läuft. Wir merken bei diesem Gebot, du sollst nicht stehlen, dass es um ein persönliches und sehr individuelles Sicherheitsbedürfnis geht. Will ich überhaupt in einem Umfeld leben, in dem mir andere einfach mein Eigentum nehmen können? Einfach so, ohne Folgen, ohne Strafe. Es gibt ja auch ein Krankheitsbild, Kleptomanie, und ich habe das als Jugendlicher erlebt in einer Gemeinde, wo jemand wirklich diesen Drang hatte, überall zuzugreifen und das krankhaft sozusagen war. Und das hat unglaubliche Nervosität auch in die Gemeinde gebracht und unglaubliche Anspannung, ständige Kontrollen, die erforderlich waren und Scham und Schuld und viel Erklärungsbedarf. Da ist Sicherheit verloren gegangen. Und das Zusammenleben war grundsätzlich gestört. Und ich glaube, das ist eigentlich der Hauptimpuls für dieses Gebot, du sollst nicht stehlen. Oder auch in dieser Zusage, du wirst nicht stehlen. Mit der Gottesherrschaft, in die du dich gestellt hast, wird es dir nicht mehr nötig erscheinen, irgendetwas von anderen zu nehmen. Hauptimpuls ist nämlich Sicherheit und Freiheit. Es geht um Sicherheit und Freiheit. Und das ist eigentlich der Ursprung dieses Gebots. Es ging immer um persönliche Sicherheit. Es war ursprünglich ein Gebot gegen Menschenraub. Gott hat in die Kultur, in die Zeit hinein ein Gebot dagegen ausgesprochen, dass Menschen einfach mitgenommen werden. Aus der Familie, aus der Sippe heraus, aus Gründen, die ganz verschieden sein können, gegen den Willen dieser Person. Das waren oft Frauen und Kinder, die man geraubt hat. Das waren Menschen, wo man wusste, man kriegt etwas dafür. Auch Sklaverei hat ja auf Menschenraub beruht. Und wir haben vor 50 Jahren vielleicht noch geglaubt, dass die Sklaverei auf dieser Welt zu Ende ist. Und in der Zwischenzeit wissen wir bei weitem nicht, bei weitem nicht. Menschen werden geraubt, um Lösegeld zu erpressen, aber Menschen werden auch geraubt, um verkauft zu werden. Und wir wissen in der Zwischenzeit auch durch globale Informationen, wie Menschenhandel funktioniert und blüht. Gottes Wille ist Sicherheit und Freiheit für jeden Menschen. Das Zweite, worauf dieses Gebot abzielt, ist Trügen, Betrügen und Täuschen. Das ist ganz interessant, dass es im Hebräischen eigentlich das Wort Ganav oder Ganab heißt. Und da ist im Jiddischen ein Wort daraus geworden, das wir vielleicht kennen, Gauner. Ein Gauner, das ist eigentlich aus dem Hebräischen Ganav hier, aus diesem Stehlen. Und da geht es tatsächlich auch für den Dekalog darum, dass Menschen andere Menschen täuschen und ihnen damit viel Leid zufügen. Versprechungen und großartige Aussichten machen etwas, Menschen vorgaukeln und sie dadurch in leichtfertige Entscheidungen hineintreiben. Wir wissen, wie viel heute gemacht wird über Mailing, die erlogen und erstunken sind, die Menschen das Geld aus der Tasche ziehen. Die Menschen getäuscht werden durch angebliche Personen, die es ja nie gibt und die dann aber wie lebendig anderen vorgeführt werden. Die moderne Werbung baut darauf, dass Menschen sich zum Kaufen entschließen, weil sie die Aussicht haben, dass mit dem Kauf alles gut wird. Da ist eine große Gratwanderung für Marketing und für Werbung auch, die man gehen muss. Täuschen ist Stehlen von Vertrauen und Hoffnung. Stehlen von Vertrauen und Hoffnung. Also das ist zweite Bedeutung, dass wir eigentlich hier auch dieses Täuschen und Betrügen vor Augen haben. Und das dritte umfasst die Freiheit davon, dass Menschen einfach Sachdiebstahl erleben, so wie wir das erlebt hätten, es ist dann tatsächlich nichts weggekommen, aber die haben, glaube ich, sind gesessen wegen 20, 30 Brüchen insgesamt und die Wohnungen waren voll mit Hehlerware und es ist bis rauf da, wo der Helmut Rabener gewohnt hat, bis zum Galizienberg und darauf gegangen, dass Häuser ausgeraubt wurden. Dass Menschen um ihr Eigentum gebracht werden. Also Menschenraub, Täuschung und Betrug zum eigenen Vorteil und dann auch das Entwenden von persönlichem Eigentum. All das wird verboten, ohne da weiter viel zu erklären, in einem einzigen Satz. Du sollst nicht stehlen. Es geht nicht um das Motiv der Tat, es geht nicht um die sozialen Unterschiede zunächst einmal, sondern es geht nur um diese Vorschrift. Und interessant ist, dass das ein Gebot ist, das auch kaum hinterfragt wird grundsätzlich. Sich nicht unrechtmäßig aneignen, was anderen gehört, das gehört heute zur Sozialisierung, zum Sozialisationsprozess auch bei Kindern. Das ist ja nicht einfach, dass wir das verstehen. Und in einem gewissen Alter ist dann das Abziehen, unter Anführungszeichen, Methode, dass man jemand das Handy wegnimmt oder Wertsachen wegnimmt, dass Kinder und Jugendliche sich gegenseitig bedrohen, unter Androhung von Gewalt sich Dinge wegnehmen, das gehört bestimmte Jugendmilieus einfach hinein. Genauso Ladendiebstahl, Shoplifting, dass Menschen es cool finden, durchzukommen und dem Detektiv da irgendwie zu entfliehen oder auszukommen. Oder dass es tatsächlich organisiert ist. Ich habe das erlebt im Interspar im 17. Bezirk, wie ein Mädchen offensichtlich aus einer Roma-Gruppe einfach angehalten wurde zu stehlen. Und als sie dann festgehalten wurde, ich habe sie tatsächlich gesehen, wie sie etwas gezogen hat, hat sich herausgestellt, dass das ganze Gruppen von Kindern sind, die hier losgeschickt werden. In weiten Teilen der Gesellschaft wird mit so harten Bandagen gekämpft, dass Grenzen von Recht und Unrecht oft auch nicht zuletzt die Politik in Österreich gibt uns unangenehme, im Ganzen unerwünschte Beispiele, die unangenehm sind, die aber passiert sind. Und das andere ist, dass aber oft für Leute, die das einfach als Sport betreiben, das eigentliche Objekt der Begierde gar nicht so interessant ist. Und auch das ist ein altes Phänomen. Der Kirchenvater Augustin hatte eine schlimme Zeit in seiner Jugend und er hat im Nachhinein geschrieben: Auch wollte ich nicht, was der Diebstahl mir verschaffte, genießen, sondern den Diebstahl selbst. Es ging um den Kick, um die Frage, was das jetzt für eine Spannung auch in mir auslöst. Im Verbot des Diebstahls ist eine ganz wesentliche Dimension des Menschseins erfasst. Einem anderen etwas zu nehmen kann uns in unserer ganzen Existenz bedrohen. Deswegen geht es um Freiheit und diesen Respekt vor der Freiheit. Was einem anderen gehört, das eigene Leben oder die Güter oder die Namen oder die Identität oder die Würde, das soll nicht missbraucht werden. Und Eigentum hat da vielleicht für uns als Menschen der Bibel einen doppelten Sinn. Es gibt materiellen Besitz, den wir haben dürfen und haben sollen, weil er gewährleistet uns das Leben in dieser Welt. Und auch das soll dazu dienen, dass wir zu Gott finden und dass wir ewiges Leben erlangen. Und auf der anderen Seite ist materieller Besitz auch dazu da, dass wir Liebe und Kreativität nicht nur empfinden, nicht nur denken, sondern sie auch verwirklichen. Dass wir Menschen mit dem, was wir haben, auch etwas weitergeben können. Dass wir unser irdisches Leben so gestalten, dass es für andere auch Auswirkungen hat. Deswegen heißt es umgekehrt, wer einen Menschen in seinen Eigentumsrechten beschneidet und ihn vielleicht selber in Besitz nehmen will, der beeinträchtigt sein Menschsein. Wenn die Eigentumsrechte eines Menschen nicht auf der anderen Seite hingeordnet sind, auf Lebenserhaltung, dann verlieren sie auch ihren Sinn. Also es ist beides. Es kann sein, dass wir Menschen so einschränken, dass sie ihr Menschsein gar nicht mehr leben können. Es kann aber auch sein, dass wir unser Eigentum so verwenden, dass andere damit überhaupt nicht mehr zurechtkommen. Und dann verwirklicht Eigentum auch seinen Sinn. Ich habe in der Ankündigung im Newsletter geschrieben, dass wir darüber auch nachdenken müssen, wie weit wir aus der Zukunft sozusagen genommen haben. Wie weit unsere Gesellschaft, unsere Generation sich aus der Zukunft bereichert hat. Von dem, was eigentlich da ist für unsere Kinder, zu viel genommen hat. Und da ist, glaube ich, wichtig, dass wir hier erkennen, wie auch Maß zu halten ist, wie Gott das Eigentumsrecht nicht einfach nur grenzenlos ausgestaltet oder verkündet hat. Es geht immer um die Sphäre von Lebenserhaltung und Gestaltung und das ist Grenze und Freiraum zugleich. Wenn ich daran denke, dass wir die Ressourcen dieser Welt schon bei der Hälfte des Jahres oder noch früher verbraucht haben, was eigentlich für ein ganzes Jahr halten müsste, dann ist das auch etwas von dem, was hier gemeint ist. Wir sollen nicht nehmen, was uns nicht gehört. Diebstahl, Enteignung, Beschneidung meiner Eigentumsrechte oder andere Eigentumsrechte, all das darf nicht sein. Jetzt hat vorhin Ina gelesen aus dem Epheserbrief und da gibt es eben diese Passage, wo es heißt, dass wir, wenn wir gestohlen haben, dass wir dann arbeiten gehen sollen. Und das heißt offensichtlich, der Paulus hat gewusst, in der Gemeinde waren Leute, die haben sich durch Stehlen ihr Leben erhalten. Und ich finde es wichtig zu wissen, dass wir nicht so tun, als ob wir alle wahnsinnig toll wären, sondern dass diese Verhältnisse auch in die Gemeinde hineingehören, weil Menschen in die Gemeinde hineingehören, weil sie die Liebe Gottes kennenlernen wollen und sollen. Aber das Stehlen soll zu Ende sein. Und dann steht interessanterweise, dass Menschen arbeiten gehen sollen, damit sie auch zurückgeben. Und sie sollen hier wieder gut machen, was sie getan haben. Und dann steht hier nämlich mehrfach, nicht nur einfach. Und wir erinnern uns an die Geschichte von Zachäus, der ja am Ende, als Jesus in sein Haus kommt, sagt, die Hälfte meines Hab und Guts will ich geben und wem ich genommen habe, gebe ich vierfach zurück. Genau, gebe ich vierfach zurück. Ich habe gedacht, ich habe das manchmal erlebt auf Freizeiten, wo natürlich vieles noch sehr unbedarft ist und trotzdem schon auch unsere Schattenseiten des Lebens erkennbar sind, wenn ein Kind anfängt zu stehlen. Was das auslöst in so einer Gemeinschaft. Wer absichtlich Eigentumsrechte verletzt, stört das Vertrauensverhältnis zwischen den Menschen empfindlich. In einem Ferienlager, in einer Freizeit, in einer gemeinsamen Jugendveranstaltung bestohlen zu werden, ist eine schmerzliche Sache. Nicht nur unbedingt wegen dieses des Gegenstands, sondern weil jeder jeden verdächtigt, ja, weil plötzlich die Gemeinschaft komplett gestört ist. Es ist nicht nur der soziale Friede, es ist auch der geistige Friede, der Friede in unseren Herzen weg. Und deswegen ist eine Wiedergutmachung eines Diebstahls immer auch eine Frage von einem zusätzlichen Leisten. Und ich finde es interessant, dass das in der Bibel bereits vorkommt, dass hier mehrfach zurückgegeben wird, um diesen Schaden irgendwie wieder gut zu machen und hinzukriegen. Dass hier nicht einfach nur erstattet wird, sondern dass auch etwas gut gemacht wird an dem, was moralisch, was geistig hier verloren gegangen ist. Der Zöllner nimmt Jesus so ernst und ist so betroffen und so angesprochen von der Gegenwart Gottes, dass er sein unrechtmäßig genommenes Geld vierfach zurückgibt. Wie schaut das aus mit Dingen, die so Kavaliersdelikte sind für uns? Ich komme schon irgendwie in den Zoo und in den Tiergarten hinein, wenn ich da über den Zaun klettere. Meine Güte, andere zahlen eh genug. Oder ich fahre schwarz, weil die U-Bahn sowieso fährt. Ich meine, die fährt oder? Fährt, oder? Ob ich bezahle oder nicht. Das bewusste Trödeln und Abbummeln von Zeit in der Arbeit. Oder dass ich die Arbeitszeit für Telefonieren verwende. Umgekehrt als Arbeitgeber, wenn ich unsozial bezahle, wenn ich gerechten Lohn vorenthalte, wenn ich Menschen das vorenthalte, was ihnen zusteht, auch das ist Diebstahl. Mit dem Betrügen der Versicherung, mit einem fingierten Schaden. Die haben mir über Jahre so viel Geld abverlangt. Ja, also einmal kann ich doch das Auge zudrücken. Auch das Plagiieren, das Stehlen geistigen Eigentums gehört in diesen Bereich. Überall ist Stehlen im Spiel. Deswegen ist Du sollst nicht stehlen auch nicht einfach nur deswegen wichtig, weil es hier in den 10 Geboten steht, sondern unser Eigentum ist etwas, was uns gegeben ist, um der Herrschaft Christi den Weg zu bereiten, um eigentlich mit dem, was wir haben, Gott die Ehre zu geben und dem Reich Gottes den Weg zu bereiten. Und es ist auch dazu da, dass andere da zum Leben finden, wo sie es vielleicht noch nicht können. Deswegen geht es um drei Dinge. Das Abschließend, es geht um Ehrlichkeit gegenüber meinen Mitmenschen, es geht um Ehrlichkeit gegenüber den Institutionen und es geht um Ehrlichkeit gegenüber Gott. In Epheser 4, Vers 28, wer früher gestohlen hat und davon lebte, soll sich jetzt Arbeit suchen, damit er zurückgeben kann. Nicht nur der Verzicht auf Betrügen, auf Täuschen, auf faule Tricks, es geht auch um die Möglichkeit, selbst etwas auch wieder weiterzugeben. Christlicher Arbeitsethos gehört in diese Ehrlichkeit hinein, dass ich eben nicht nur versuche, mir Schätze anzuhäufen und Luxus präsentieren will, sondern dass ich auch Gutes tun kann, dass ich auch anderen zur Seite stehen kann. Und es geht dabei auch gegen Bestechung, gegen Freundelwirtschaft, gegen Begünstigungen, die nicht mehr erlaubt sind. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Aber wenn der Bescherte zum Betrogenen wird, wenn dann plötzlich jemand den Mund halten muss, wenn jemand befangen ist, weil er sich ja nicht gegen den edlen Spender wehren kann, dann wird plötzlich deutlich, dass Menschen ihren Preis haben. Was ist mein Preis? Wie viel kostest du für eine krumme Tour? Ehrlichkeit gegenüber den Institutionen. Bereits im Jahr 1994 haben Fachleute für Sozialkriminalität in Deutschland berechnet, dass 70 Milliarden Euro durch Missbrauch aus den Mitteln des Staates entwendet wurden und in die falsche Richtung gegangen sind. Ich glaube, in Österreich ist das nicht viel anders. Man hat damals schon festgestellt, jeder fünfte Euro geht an den Falschen, weil wir die Mentalität haben, dass der Staat eh genug hat und ich da ohne Skrupel zugreifen darf. Als die Pharisäer Jesus diese Trickfrage stellen, ja, was ist denn jetzt eigentlich mit der Steuer, die nach Rom gehen soll, da sagt er, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und gebt Gott, was Gottes ist. Und Paulus sagt im Römerbrief, gebt jedem, was ihr ihm schuldet, zahlt Steuern, zahlt ebenso den Zoll und unterstellt euch damit den staatlichen Ordnungen, weil sie Respekt verdienen, Römer 13. Und dabei war damals Nero einer der furchtbarsten Herrscher im Römischen Reich. Und Ehrlichkeit gegenüber Gott, es gibt ein Wort, das wir alle kennen, ein Gedicht ist daraus gemacht worden, sei zum Geben stets bereit, miss nicht kleinlich deine Gaben, denk, in deinem letzten Kleid wirst du keine Taschen haben. Wenn wir ehrlich sind gegenüber Gott, dann haben wir auch das anzuschauen, dass wir am Ende sowieso nichts vorweisen und mitnehmen können. Auch das, was wir zu Gott bringen, kann mit dem Gebot, du wirst nicht stehlen, du sollst nicht stehlen, zu tun haben. In Malachi 3 fragt Gott sein Volk, ist es in Ordnung, dass ihr als Menschen Gott beraubt? Und wenn ihr mich fragt, wo habt ihr mich beraubt, dann habt ihr eben bei euren Ernten so viel für euch behalten, dass für den Gottesdienst nichts mehr übrig geblieben ist. Also es gibt auch diese finanzielle Verantwortung unmittelbar gegenüber Gott. Für uns ist der Zehnte kein Gesetz, das ist klar. Wir brauchen nicht uns da gegenseitig kontrollieren und über die Schulter schauen. Aber wir sehen, dass die Verantwortung auch da ist. Paulus sagt den Korinthern, ihr seid so reich gesegnet. Ihr habt so viel und es ist euch so viel gegeben. Und jetzt seht zu, dass sich euer Reichtum in der Hilfsbereitschaft zeigt. Dass ihr jetzt den Jerusalemern helfen könnt. Und Gott wird euch, sagt Paulus, nach dem beurteilen, was ihr habt. Nicht nach dem, was ihr nicht habt. Und wir immer davon reden, was wir alles nicht haben, was uns alles fehlt, dann wird das vor Gott nicht zählen. Es geht um Ehrlichkeit als einen Baustein für unser eigenes, gesundes Inneres, um unsere Seele. Und ich glaube, das ist der Punkt, dass hier Freiheit und Sicherheit nur gewährleistet ist, wenn wir ehrlich sind und wenn wir uns auch an dieser Stelle selbst in die Augen schauen können. Selbstachtung entsteht aus Treue zu sich und den Grundsätzen, denen wir verpflichtet sind. Unser aufrichtiger Umgang mit Gott und mit dem, was ihm gehört, verändert auch unsere eigene Persönlichkeit. Wird auch eine positive Wirkung haben auf unser Selbstwertgefühl. Deswegen ist ein bisschen so die abschließende Frage, prüfen wir uns selbst, welche Normen sind es, mit denen ich persönlich leicht in Konflikt komme? Für den einen ist die Kronenzeitung, die er nicht bezahlen möchte unbedingt, für den anderen die Steuer oder die Zeit, in der ich in der Arbeit alles mögliche andere tue. Oder der Gerichtsprozess, in dem ich etwas erstreiten will, wo ich vor Gott ehrlicherweise gar nicht verantworten kann, dass es mir zusteht. Wie rede ich mich bei solchen Grenzverletzungen raus? Wo habe ich seelische Hornhaut entwickelt und mein Gewissen schon abgestumpft? Auch, dass wir gegenüber unseren Nachkommen und den Generationen nach uns möglicherweise viel sensibler und aufmerksamer werden müssen. Dass wir heute gegen Landraub auftreten und dagegen einstehen, dass für uns und zu unseren Gunsten immer mehr in anderen Gegenden der Welt weggenommen wird. Ich frage mich, wie wir das vierfach zurückgeben können, was wir über die Jahre und Jahrzehnte alles genommen haben und wovon wir gelebt haben. Echte Integrität entsteht durch Selbstprüfung und Glaubwürdigkeit im Kleinen wie im Großen. Und ich wünsche uns, dass wir da auch heute damit anfangen. Amen.